Zu Beginn bete ich mit uns nochmal. Jesus, dir haben wir zugesungen, wer du für uns bist. Das war das Feiern, dass du Mensch geworden bist, zu uns gekommen bist. Und es gibt so viele unterschiedliche Situationen, in denen wir genau das brauchen, dass du da bist, dass du dich zeigst, dass du redest als der, der du wirklich bist. Und ich bitte dich darum, dass du das auch heute tust, bei den Kindern im Heuhaufen und auch bei uns hier in der Erwachsenenrunde, durch die Lieder, durch deine Worte. Was du auch immer vorhast, ich bitte dich darum, dass du es tust und dass wir erstaunt erleben dürfen, wie du dich zeigst. Amen. David hat es vorhin schon gesagt, hier dritter Advent, hier Weihnachten ist mehr oder weniger um die Ecke. Und wenn man dann so diese nachgestellten Bilder dieser Krippenszene sieht, hier mal hier nicht irgendwie KI generiert oder so, sondern mal mit echten Menschen. Und da Jesus so vor der Nase hat, kann man sich ja schon mal nochmal fragen, wie wirkt der kleine Zwerg da? Was denkt er? Was für eine Wirkung hat die zwei Hände voll Mensch auf dich, wenn du den so siehst? Zerbrechlich? Friedvoll? Hilfsbedürftig? Niedlich? Also der wirkt brutal harmlos, oder? Brutal harmlos. Außer wenn er ins Schreien kommt, dann ist Action, ja. Das Ding, und das ist ja einerseits das Schöne an Weihnachten zu sehen, dass Gott in so ein Format kommt. Einerseits ist es ja absoluter Wahnsinn, dass der alles kann, alles ist, in so ein Format reinkommt. Irgendwo in einem Nest, ja, in einem kleinen unbedeutenden Flecke, einem kleinen Dorf, in einem Land, das jetzt nicht unbedingt gerade das Zentrum der Weltgeschichte ist. Das ist das eine, das zu sehen, dieser Gott, der süß, goldig, klein, brutal, harmlos plötzlich da liegt. Und Maria, Josef, die Hirten, die Sterndeuter, die ihn in dieser Form erleben, die wissen schon, dass da mehr dran ist an diesem kleinen Mensch, als nur, dass er ein Baby ist. Und doch, das Eigentliche geht dadurch vielleicht auch manchmal verloren, nochmal in anderer Hinsicht. Dieses Sehen, wer Jesus ist, er ist nicht nur der kleine goldige Zwerg, der süß, goldig, harmlos ist, sondern gleichzeitig zu sehen, mit wem wir es da zu tun haben. Letzten Sonntag, da haben wir das geguckt, wer ist er eigentlich? Ausgehend von diesen zwei Verse aus dem Kolosserbrief, wo es heißt, in ihm ist die ganze Fülle Gottes leibhaftig gegenwärtig. Und an dieser Fülle habt ihr Anteil, weil ihr zu Christus gehört. Der steht als Haupt über allen Mächten und Gewalten. Einerseits haben wir diesen kleinen Zwerg, diese zwei Hände voll Leben, und gleichzeitig ist er nicht nur nett und klein, sondern in ihm ist Gottes Fülle und Macht da. Du hast nicht nur diesen kleinen Kerl, sondern gleichzeitig den, in dem Gottes Macht und Fülle sich bald und da ist. Am Sonntag, letzten Sonntag, war es der Gedanke, weil er das ist, ist ja dein und mein Halt in unserem Kontrollverlust. Und heute am Sonntag, an diesem dritten Advent, möchte ich nochmal einen weiteren Blick drauf aufmachen, hier so zu sehen, was in diesem kleinen Kerl da drin steckt, der deutlich mehr ist als nur goldig und süß. Das sicherlich auch. Und der Text, den wir angucken, kommt aus dem Alten Testament, Jesaja 11, die Verse 1 bis 10. Ich lese davor nach der Übersetzung der Basisbibel. Und da heißt es, aus dem Baumstamm Isais wächst ein Spross hervor. Ein Trieb aus seiner Wurzel bringt neue Frucht. Auf ihm ruht der Geist des Herrn. Der schenkt ihm Weisheit und Einsicht, Rat und Stärke, Erkenntnis und Ehrfurcht vor dem Herrn. Ja, er hat Freude daran, den Herrn zu fürchten. Er urteilt nicht nach dem Augenschein und entscheidet nicht nach dem Hörensagen. Er ist gerecht und sorgt dafür, dass die Schwachen zu ihrem Recht kommen. Er ist aufrichtig und trifft Entscheidungen zugunsten der Armen im Land. Sein Wort trifft den Gewalttäter wie ein Stock. Und er tötet den Frevler mit dem Hauch, der über seine Lippen kommt. Gerechtigkeit begleitet ihn wie der Gürtel um seine Hüften. Treue wie ein Band um seinen Leib. Dann wird der Wolf beim Lamm zu Gast und der Leopard liegen neben dem Böcklein. Ein Kalb und ein junger Löwe grasen miteinander. Ein kleiner Junge hütet sie. Kuh und Bär weiden zusammen und ihre Jungen liegen nebeneinander. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Ein Säugling spielt am Loch der Natter. Ein kleines Kind streckt seine Hand aus über der Höhle der Giftschlange. Man tut nichts Böses und begeht keine Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land ist erfüllt von Erkenntnis des Herrn, so wie das Meer voll Wasser ist. Und zu der Zeit steht der Spross aus der Wurzel Isais wie ein Feldzeichen für die Völker da. Nach ihm richten sie sich, der Ort, an dem er wohnt, strahlt Herrlichkeit aus. Gott spricht durch den Propheten Jesaja. Jesaja ist so im Alten Testament mit das Buch, das wahnsinnig viele Bezüge auch ins Neue Testament schafft. Und Gott spricht durch ihn, durch den Jesaja, in ziemlich schwierige, dunkle Zeiten rein. Israel, die waren früher mal ein großes Volk, relativ groß verglichen mit dem, was sonst noch drum ist, würde man sagen, es gab noch größere, aber sie waren ein großes und angesehenes Volk. Ihr König David, dessen Sohn Salomo, die haben dieses Land zur Blüte gebracht. Und dann gab es eine Zeit, in der dieses Königreich auseinandergebrochen ist, in ein Nordreich und in ein Südreich. Und so Jesaja, er ist in diesem Südreich zu Hause. Er ist dort über viele Jahre hinweg derjenige, der dem König und dem Volk das sagt, was von Gott her dran ist. Viele Jahre hinweg. Das ist nicht unbedingt ein Job, in dem du dich beliebt machst. Ja? Der Kerl ist kein Nutella-Glas. Ja? Sondern er hat immer wieder die Aufgabe, auch das zu sagen, was schwierig, was gefährlich, was beängstigend ist. Und so sagt er dem Volk das immer wieder, dass Gottes Zorn sie trifft. Nicht, weil irgendwie einzelne Leute einzelne Fehler gemacht haben, sondern weil irgendwie in diesem Volk so eine Haltung, so eine Dynamik entstanden ist, die gesagt, eigentlich brauchen wir Gott nicht. Wir vertrauen auf unsere eigene Sicherheit, unsere eigenen Möglichkeiten. Äußerlich feiern sie irgendwie noch die Gottesdienste im Tempel in Jerusalem. Die bringen Gott Opfer und machen alles Mögliche. Das Äußere ist noch da, aber in ihrem Herz ist was verloren gegangen. Das Äußere passt, es sieht prunkvoll aus, es ist laut, es wird gut gesungen, aber im Herz ist irgendwie nicht der gleiche Ton da. Da ist irgendwas still geworden. Die Schwachen werden übersehen, das Recht wird verdreht, es gibt klassisch Vetterles-Wirtschaft, wie es in vielen Ländern der Fall ist. Und sie haben die Ehrfurcht vor Gott verloren. Sie wenden sich irgendwelchen Holzbildern zu und sagen, das ist schon so Gott. Aber der eigentlich dafür gesorgt hat, dass sie das sind, wer sie sind, das ist verloren gegangen. Und so bekommt Jesaja das gesagt, im Osten hier ist dieses riesige Königreich der Assyrer da. Die stehen jetzt schon bereit, um euch anzugreifen. Und nach den Assyrern kommen die Babylonier, die noch mal größer sind, die werden die Assyrer besiegen. Sie werden bei euch nicht nur freundlich an die Tür klopfen, sie werden dieses Land übernehmen. Und sie werden euch nach Babylon verschleppen. Das ist das mit, was Jesaja anzusagen hat. Aus diesem riesigen, verhältnismäßig riesigen Königreich von David und Salomo, von dem bleibt nichts übrig. Es ist mehr oder weniger so wie ein Baum, der abgesägt wird. Wenn du mal im Schönbuch laufen warst, wenn man da hier irgendwie so eine riesige Eiche absägt, ja, ein Mordsgerät von Baum, am Ende bleibt nur noch der Stumpf da, von dieser alten Größe, am Boden noch ein paar Zentimeter. Mehr ist es nicht. Das ist ihre Wirklichkeit, das ist ziemlich trostlos, wenn da nur noch ein Stumpf übrig bleibt. Und mitten in die Situation kommen eben diese 10 Verse von heute. Es beginnt mit diesem Satz hier. Aus diesem Baumstumpf Isais wächst ein Spross hervor. Ein Trieb aus seinen Wurzeln bringt neue Frucht. Das ist dieses Bild. Dass aus diesem Baum, in dem kein Leben eigentlich mehr drin ist, was Neues wächst. Dass da plötzlich was aufgeht und wieder Leben da ist. Jetzt fragst du dich vielleicht, wer zum Fuchs ist dieser Isai? Und mit dieser Frage bist du an der richtigen Stelle dabei. Isai war der Papa von König David und der Opa vom Salomo. Also dass Gott durch Jesaja sagt, in eurem Land, das so aussieht wie so ein abgesägter Baum, in dem eigentlich kein Leben mehr da ist, wird es einen neuen König geben, durch den wird neues Leben entstehen. Er bekommt sogar gesagt, da entsteht neue Frucht. Da wächst wieder was. Aus dem Toten, aus dem Zerstörten wird wieder was Lebendiges entstehen. Ihr werdet einen neuen, komplett anderen König bekommen. Da ist nicht mehr die Frage, gibt es ein Nordreich, gibt es ein Südreich, sondern das heißt, es ist ein König da. Und wenn du das so hörst, als Israeli selber, das muss ich eigentlich ziemlich gut anhören. Dann denkst du, ha ja, wie die gute, goldene, alte Zeit, ja, so dass Israel wieder großartig wird und bedeutsam wird, Halleluja. Aber das ist ja noch nicht alles, es geht weiter. Im Vers 2, da heißt es, auf ihm ruht der Geist des Herrn, der schenkt ihm Weisheit und Einsicht, Rat und Stärke, Erkenntnis und Ehrfurcht vor dem Herrn. Das sind durchaus Eigenschaften, die ich mir auch nicht nur von König, sondern auch für Kanzler und Regierende und Politiker im Allgemeinen wünsche. Aber hier heißt es so dick und deutlich, Gottes Geist nimmt auf ihm Platz. Das ist an sich nichts ganz Ungewöhnliches. Das war schon bei David so, dass Gott auf eine ganz bestimmte Art in ihn Platz nimmt und in ihnen wirkt. Aber hier wird es beschrieben als etwas, das es in der Qualität irgendwie so noch nicht gab. In diesem neuen König, da ist was los, das geht weit über menschliche Kompetenz raus. Da ist dieses ganze Paket zu Hause an Weisheit, an Einsicht, Verstand, an Rat, an Stärke und an der Ehrfurcht vor Gott. Aber das ist noch nicht alles. Es geht noch mal weiter. Das dritte eben, dass er wirkt, dass er ganz anders ist als die Politiker, mit denen sie, oder Politiker, Könige, mit denen sie sonst immer wieder zu tun hatten. Ja, er hat Freude daran, den Herrn zu fürchten. Er urteilt nicht nach dem Augenschein und entscheidet nicht nach dem Hörensagen. Er ist gerecht und sorgt dafür, dass die Schwachen zu ihrem Recht kommen. Er ist aufrichtig und trifft Entscheidungen zugunsten der Armen im Land. Sein Wort trifft die Gewalttäter wie ein Stock. Er tötet den Frevler mit einem Hauch, der über seine Lippen kommt. Gerechtigkeit begleitet wahrscheinlich ihn, wie der Gürtel um seine Hüften, Treue wie ein Band um seinen Leib. Wie in viele Bananenrepubliken und wie teilweise eben auch befürchteterweise bei uns, ist Korruption damals ein Thema. Dass Leute Einfluss nehmen, dass Vetterles-Wirtschaft da ist, da fehlt Gerechtigkeit. Und vor allem, wenn du keine Macht hast, kriegst du keine Gerechtigkeit. Und jetzt wird er gesagt, der kommende König, der ist das absolute Gegenteil. Er herrscht mit absoluter Gerechtigkeit. Der lässt sich nicht kaufen, der lässt sich nicht irgendwie täuschen, so clever der Versuch ist. Er nennt es Unrecht beim Namen und er nennt es nicht nur beim Namen, seine Worte, die wirken wie eine Waffe, die gerecht urteilt. Er ist mächtig und gleichzeitig vertrauenswürdig. Aber das ist immer noch nicht alles. Also wenn du so eine innere Liste gerade begonnen hast, hier so am inneren Klemmbrett, was diesen König ausmacht, die Eigenschaften, die genannt werden, die werden immer wilder, die werden immer größer. Aber das ist bei weitem noch nicht alles. Vers 6 bis 8. Dann ist der Wolf beim Lamm zu Gast. Und der Leopard liegt neben dem Böckchen. Ein Kalb und ein junger Löwe grasen miteinander. Ein kleiner Junge hütet sie. Kuh und Bär weiden zusammen. Und ihre Jungen lieben nebeneinander. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Ein Säugling spielt am Loch der Natter. Ein kleines Kind streckt seine Hand aus über der Höhle der Giftschlange. Das wird diese Zeit von diesem König ausmachen. Wenn er da ist, dann hast du eine Art von Sicherheit und von Friede, die du nicht gewohnt bist. Stell dir vor, in der Wilhelma, im Fisch- und Reptilienhaus braucht es keine Glasscheiben mehr. In der Wilhelma braucht es keine Glasscheiben mehr vorm Cobra-Terrarium. Ich stelle es mir vor, unser Jonas, der lässt sich da hineinheben ins Terrarium von der Klapperschlange, schnappt sich den Schwanz und rasselt ordentlich mit dem Teil. Und ich als Papa gucke tief entspannt zu. Letzte Woche war ich sehr froh, dass da noch eine Glasscheibe davor ist, die uns trennt. Aber wir bekommen gesagt, wenn dieser König da ist, ist das Wirklichkeit. Die Wilhelma braucht keine Glasscheibe mehr. La Cucaracha, La Cucaracha. Dieser Gedanke hier, so Jonas hier, tief entspannt. Ein Ausdruck da davon, wie er ist. Das ist der Zustand, wenn dieser neue König da ist. Das ist der Zustand, der ganz arg an die Schöpfung im Paradies erinnert. Was für ein Bild da dafür, wenn dieser König da ist und wenn unter ihm alles wieder in Einklang kommt. Aber das ist noch nicht alles. Es kommt noch ein bisschen was. Zu der Zeit steht der Spross aus der Wurzel Isais als Feldzeichen für die Völker da. Nach ihm richten sie sich. Der Ort, an dem er wohnt, der strahlt Herrlichkeit aus. Feldzeichen, das ist das Wort, das du jede Woche hier mindestens 25 Mal brauchst. Nicht hier Feldzeichen, das kommt aus dem Militärischen damals raus. Jede Armee hat ein großes Feldzeichen. Vielleicht kennst du es aus Asterix und Obelix hier so. Dieses große Teil der Römer, so eine Standarte mit ordentlich bordeauxrotem Stoff dran. Und um dieses Feldzeichen herum sammelt sich eine Armee. Das ist eigentlich dieses Bild. Das Feldzeichen ist ein Ort, wo die Leute zusammenkommen, Aufstellung nehmen. Da triffst du dich sozusagen. Wenn du dich fragst, wann ziehen wir los und wo treffen wir uns, da drüben steht das Feldzeichen. Alles klar, zack, bumm, da gehe ich hin. Und der Punkt ist, den Jesaja hier macht, ist, dass es nicht an sich um eine Armee geht. Aber der kommende König, der ist wie so ein Sammelpunkt für Menschen aus ganz vielen Nationen. Sie fühlen sich zu ihm hingezogen und sie richten sich an ihm aus. Das sind mal so ganz in aller Überlänge diese Eigenschaften, die diesen König ausmachen. Er ist ein Nachkomme von Isai, also wiederum hier so in dieser Linie auch von David und Salomo. Er hat einen gottgegebene Befähigung für diesen Job. Gottes Geist ist Vollgas in ihm am Wirken. Er herrscht mit absoluter Gerechtigkeit. Er schafft Sicherheit und Friede in einer Art, wie wir sie nicht kennen. Und er ist es, bei dem sich alle Nationen sammeln. Der Punkt ist, in Israel gab es ja nie so einen König. Wenn du von Jesaja an weiterliest, du findest in diese ganze Register, wo die Könige so beschrieben werden, du findest keinen Einzelnen, der so ist. Und es ist deutlich mehr, als ein klassisch menschlicher König hinbekommt. Und vielleicht bist du seit 10 Minuten hibbelig und fragst dich, wann sagt er endlich, dass das Jesus ist? Ja? So dein inneres Jungscharkind ist schon richtig on Tour und sagst, wann sagt er endlich, dass es Jesus ist? Ja, aber... Hoi, ja, was kommt jetzt? Da ist ja durchaus was dran, aber es hat mit dem zu tun, wenn du jetzt deine innere Checkliste auf dem Klemmbrett anguckst. Ja, Jesus in der Evangelie, also er ist schon ein Nachkomme von Isai. Im Matthäus-Evangelium, da hast du seinen Stammbaum von Abraham bis zu ihm. Und zwischendrin ist auch Isai, David und Salomo zu Hause. Da kannst du einen Haken dran machen, das passt durchaus. Und auch an dieses Zweite kann man einen Haken dran machen. Hier so, Jesus hat diese gottgegebene Fähigkeit durch den Heiligen Geist. Man bekommt es zweimal in den Evangelien beschrieben, wie Gottes Geist auf ihn herabkommt und ihn erfüllt. Und wie sich das immer wieder durchzieht, wie das sichtbar wird, dass Gott mit seinem Geist in ihm wirkt und da ist. Und gleichzeitig wirkt er anders und ist mehr als was Gottes Geist in den Menschen bewirkt. An die zwei Geschichten kannst du wunderbar einen Haken dran machen. Aber beim Rest ist halt eher problematisch. Ja, der Jesus handelt gerecht, aber er selber erlebt wahnsinnig viel Ungerechtigkeit. Die Art und Weise, wie er zum Kreuz kommt, menschlich gesehen, da ist wahnsinnig viel Ungerechtigkeit da. Und wenn du Nachrichten guckst, könntest du in die Versuchung kommen zu denken, ja, bis heute ist noch nicht viel Gerechtigkeit da. Ja, Jesus hat schon Gott zwischen Menschen und uns gestiftet. Aber in der Wilhelma braucht es immer noch Glasscheiben. Das, was er beschreibt, der Jesaja, das ist noch nicht da. Und ja, es gibt Menschen aus ganz vielen Nationen, die an Jesus glauben. Wir haben als Gemeinde einen ganz kleinen Einblick davon und das ist wunderschön. Aber diese Wirklichkeit, dass sich alle um ihn sammeln, die ist noch nicht, noch lange nicht da. Da braucht es noch. Die Art und Weise, wie dieses Versprechen Wirklichkeit wird, findest du mehr und mehr am Ende der Bibel. In Offenbarung 19, da wird es beschrieben, wie es ist, wenn Jesus wiederkommt. In Vers 11, da heißt es, er richtet und kämpft voller Gerechtigkeit. Vers 15, aus seinem Mund kommt ein scharfes Schwert, bildlich gesprochen. Auch das hat er mal vorhin schon so ein bisschen. Ne? Auf seinem Gewand und auf seinem Schenkel steht ein Name geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Und er kämpft und besiegt alles, was sich gegen Gott als Liebe stellt, samt dem Teufel und all dem, was zu dem gehört. Und wenn du wiederum noch ein Stück weiter liest, Offenbarung 21 und 22, dann findest du Gottes neue Welt. Und eben spätestens dann ist das Wirklichkeit. Da ist dieser vollkommene Friede, ohne Tränen, ohne Schmerz. Da ist die Schöpfung wieder heil. Spätestens da sind die Scheiben obsolet und nicht mehr notwendig. Und spätestens da sind Menschen aus allen Nationen versammelt und loben Gott und Jesus als den, der zu ihm gehört. Dann kommt ein Haken dran. Es ist noch nicht jetzt. Jesus, wenn er wiederkommt, dann hast du die Reihe an Haken beieinander. Das Ding ist, der 24., auf den es so zugeht, ist so arg geprägt, auch berechtigterweise geprägt von diesem mittleren Bild. Diese sich darauf freuen, dass Jesus Mensch geworden ist, dass der riesige Gott zu so einem, um den pädiatrischen Fachbegriff zu benutzen, zu einem kleinen Butzele wird. Ja? Zu so einem kleinen Kind wird. Und da gibt es so viel Grund, drüber zu staunen. Und das ist gut. Und trotzdem ist es bei weitem noch nicht alles. Wir würden ihn fast gar zu klein machen als das, was er ist. Er ist dieser Spross, von dem Jesaja schon redet, der nicht irgendwie nur so eine kleine Person ist und bleibt, der über das hinaus wächst, was du in diesen 3 Jahren, wo er mit Petrus und Andreas und den anderen Jüngern unterwegs ist, wo er weit über das hinausgeht. Dass er nicht zuletzt der König ist. Nicht zuletzt der König ist und weitaus größer und mächtiger als du und ich wir ihn uns vorstellen können. Wir können uns wahnsinnig über diese Situation in der Mitte freuen, dass 24. kommt, dass Gott Mensch geworden ist. Uns über diesen kleinen süßen Zwerg in der Krippe freuen und singen hier, ich stehe an deiner Krippe hier, Jesus, du mein Leben. Das ist sein erstes Kommen. Und gleichzeitig wird es ein zweites Kommen geben, wenn Jesus wiederkommt. Und vieles von dem, was aus Jesaja herkommend an Erwartung da ist, dann erfüllt. Und er das ausfüllt, was du vielleicht jetzt gerade schmerzhaft vermisst. Es gibt noch mehr als genug Gründe, um zu weinen. Es gibt mehr als genug Ungerechtigkeit. Es gibt mehr als genug Gründe dafür, sich zu wünschen, dass Menschen aus den unterschiedlichsten Ecken der Welt, und sei es, dass sie im Nachbarhaus wohnen, dass sie Jesus kennenlernen. Dass er ihr Feldzeichen ist, der, um den rum sie sich sammeln, um dem wir uns rumsammeln. Und es kann sein, vielleicht erfüllt dich dieser Sonntagmorgen mit diesem Zurückblicken, was von Jesaja her angekündigt ist und zu sehen, wie es Wirklichkeit wird, mit einer Freude. Sagen wird, hey, so kommt Gott an sein Ziel. Vielleicht ist es manchmal so, dass du aber auch sagst, boah, Jesus, ich würde mir wünschen, dass es gestern schon so weit gewesen wäre, dass du als der König wiederkommst. Vielleicht hängst du in der Luft und sagst, boah, wärst du schon längst da? Oder, und damit komme ich zum Schluss, vielleicht ist auch ein Grund zu einer riesigen Ehrfurcht. Weil dieser Jesus, mit dem du und ich, mit dem wir es zu tun haben, der ist weitaus mehr als dieses kleine, goldige, gewaltig, harmlose Butzele in der Krippe. Er ist schon jetzt der König. Er ist schon jetzt mit dieser Macht ausgestattet, die sich am Ende der Offenbarung zeigt. Da braucht es nicht zwischendrin hier wie noch so eine Veränderung, so eine Metamorphose, wie bei dieser dicken Raupe, die dann halt hier irgendwann flappt zum eleganten Schmetterling wird. Sondern Jesus ist schon der König. Und mit ihm haben wir es schon jetzt so zu tun. Der Unterschied ist, noch sehen wir ihn nicht. Noch haben wir ihn nicht leiblich vor der Nase. Aber du hast es schon jetzt, ich und wir haben es schon jetzt, mit diesem König zu tun. Mit diesem Gott, der seinen Worten Taten folgen lässt. Jesaja ist voller Ankündigungen darauf, dass Jesus als der kleine Zwerg auf die Welt kommt. Und sie ist genauso gefüllt mit diesen Ankündigungen drauf, dass er als König wiederkehrt. Und ich lade dich ein, wenn du möchtest, in der Stille mit diesem König zu reden. Sei es mit der Freude an ihm, mit diesem Erwarten, mit dieser Sehnsucht oder mit dieser dicken Ehrfurcht oder was auch immer. Lade dich ein, mit ihm zu reden, und ich mache dann zum Schluss hier oder bete zum Schluss nochmal hörbar. Jesus, wie gut ist, dass du Mensch geworden bist. Ich habe Dank für dein erstes Kommen, das uns so zeigt, wer du bist und wer Gott im Himmel ist. Wer der Vater ist, was er für uns fühlt, was seine tiefe Sehnsucht ist, nämlich, dass wir bei ihm sind. Ich habe Dank für dein erstes Kommen, mit dem, dass du am Kreuz gestorben und auferstanden bist. Und gleichzeitig ist noch so viel offen von dem, was über dich angesagt und versprochen ist. Und du weißt um die Einzelnen hier im Raum, die diese Diskrepanz, diesen Unterschied irgendwie auch als schmerzhaft erleben, wo es noch mehr als genug, mehr als zu viel Gründe gibt, um zu weinen. Wo ganz viel Ungerechtigkeit immer noch herrscht und die manchmal persönlich richtig schmerzhaft ist. Wo Ungewissheit da ist, wie es weitergeht. Wo kein Friede ist mit manchen Menschen. Und wir mit denen am Montag wieder zu tun haben. Und du, Jesus, du bist jetzt schon dieser gute König. Und du weißt, was es heißt, in dieser Zwischenzeit zu leben, bis das sichtbar und sichtbar wirklich wird. Es ist jetzt schon da, dass du der König bist. Und gleichzeitig warten wir drauf, das zu erleben. Dass du ein weiteres Mal kommst. Und dich genauso erwarten wie diesen 24., der so viel besser, so viel absehbarer irgendwie zu erwarten ist mit 24 Türle. Dieses Warten auf dich, dass du wiederkehrst und dass es Wirklichkeit wird. Du als der König, der das Schwierige, das Kaputte, zum Guten und zum Heilen wendet. Wir halten uns dir hin, mit dem, wie sehr wir dich erwarten oder wie wenig, mit dem, wie sehr wir uns darauf freuen oder wie, wie Herr arg muss herbeisehen oder manchmal nicht mit dir rechnen. Und mit der Ehrfurcht davor, dass du dieser König schon jetzt bist. Amen.